Lies und das, der Buchpodcast.
War ja mal wieder Zeit, ey. 14 Hallo. Tage schon wieder. Das gibt's ja gar nicht.
Ich habe ja gerade versucht zu spicken, als du durch die Tür reingekommen bist. Da hattest du nämlich das Buch, das du heute vorstellen willst, in der Hand. Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt sehe ich gleich, was er mitbringt. Aber es hat keinen Schutzumschlag, es ist nur rot.
Richtig, genau. Das ist gemein. Es hat keinen Schutzumschlag und deshalb konntest du es nicht sehen.
Die Spannung bleibt, ja, genau. Total. An dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Und zwar an... Das hast du dabei.
Nein, das habe ich nicht dabei. So. Ich wollte dich jetzt. Ich halte nämlich gerade ein Buch in die Kamera.
Das ist gemein.
Ein Buch, an dem ich mich ein bisschen abarbeite.
Das ich habe es auch schon gelesen.
Du hast es gelesen?
Ja.
Ach, wirklich? Und du hast es bis zu Ende gelesen und fandest es richtig
Ende
gut?
Gelesen. Ja, ich habe überlegt, ob ich es hier vorstellen soll und habe es dann aber doch nicht gemacht. Und zwar eigentlich eher aus dem Grund, weil wir so viele Bücher haben, die so eine ähnliche Story haben.
Ich verstehe. Und auch eine Story, da geht es um ein Leben auf dem Land, ne? Also so einzelne Personen.
Sollen wir kurz sagen, um welches Buch es geht?
Ja, ich wollte die Spannung noch so ein bisschen aufbauen.
Achso, Entschuldigung.
Es ist ja ein Buch, ich bin halt mittendrin, von Julia Linhof, Krummes Holz.
Ja.
Ich finde eigentlich so Bücher auch mit Land und mich interessiert ja auch Mühlensommer und was du vorgestellt hast, ja, auch irgendwie reizvoll und auch total schön, aber ich komme im Moment nicht so richtig voran. Ich bin jetzt fast bei der Hälfte und bleib auch noch dran. Aber im Moment finde ich es ein bisschen zäh.
Okay.
Ja, Krummes Holz.
Ja, da geht es um einen, ganz kurz gesagt in einem Satz, geht um einen jungen Mann, also so einen sehr jungen Mann, der nach vielen Jahren auf dem Internat wieder zurückkommt auf den elterlichen Hof, wo seine Schwester lebt.
Ja, ordentlich heruntergewirtschaftet.
Genau.
Und der Georg ist der Vater vom Hof, zu dem die Kinder irgendwie eine etwas eigenartige Beziehung auch haben, aber der ist irgendwie nicht da.
Mhm.
Und er und seine Schwester haben sich sehr auseinandergelebt, weil er sich nie gemeldet hatte. Und jetzt kommt er aber plötzlich, hat auch seinen Grund, das erfährt man dann vermutlich im Verlaufe der Geschichte. Ja, und irgendwie ist es, weiß auch nicht genau, mir fehlt ein bisschen Wumms irgendwie, ob es die Sprache ist oder, aber das kann ja noch kommen, so ist es nicht. Ach, kommt da nichts mehr eventuell?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wo du bist bei der Hälfte, sagst du. Ich
bin fast bei der Hälfte.
Ich fand das eigentlich sehr konstant.
Okay.
Also wenn ich entscheiden dürfte zwischen Krummes Holz und zwischen Mühlensommer, würde ich auf jeden Fall den Mühlensommer nehmen. Das sind beides ähnliche Geschichten, da kommt auch jeweils ein Mensch wieder zurück auf den heimischen Bauernhof.
Okay, gut.
Und ja, genau. Aber ich wollte eigentlich jemanden begrüßen.
Ich weiß.
Und zwar die Christiane, die ist nämlich in unsere Steady-Community gekommen und unterstützt uns jetzt. Und das finde ich total cool. Sie ist Lesemaus. Wir haben ja drei Stufen. Wir haben Lesemäuse, Leseratten und Leselöwen. Und sie ist jetzt als Lesemaus dazugekommen und hilft uns also, das hier mitzufinanzieren. Insofern herzlich willkommen, Christiane. Das hat mich gestern total gefreut. Ich habe in unsere Mails geguckt, um zu sehen, ob ich noch irgendwas mitnehmen soll für heute. Und habe dann eben gesehen, dass Daddy geschrieben hat, hey, wir haben ein neues Mitglied. Wuhu! Hallo,
herzlich Christiane. Willkommen. Ganz toll. Hi, Christiane.
Ansonsten zeichnen wir das können wir mal transparent machen, sehr früh auf, also nicht sehr früh am Tag, sondern sehr früh vor Veröffentlichungstermin, weil ich es mir erlaube, in den Urlaub zu fahren. Und da kommt natürlich dann die große Frage immer, welche Bücher nimmt man mit? Ich finde das mittlerweile leichter, weil ich habe ja zwei E-Reader und ich nehme einfach diese beiden E-Reader mit und die sind vollgepackt bis oben hin. Und dann kann man ja sich notfalls, wenn das alles nichts ist, immer noch was Neues draufladen über WLAN. Aber soll ich dir sagen, wofür ich mich bis jetzt entschieden habe?
Ja, ich bin da extrem gespannt. Erzähl.
Ich sage es aber nur kurz, weil sonst führt es irgendwie zu weit. Aber das Problem ist, dass wir ja in diesem Podcast alle zwei Wochen ganz viele Bücher vorstellen. Und die machen mich oft sehr, sehr neugierig. Und ich denke mir dann, das muss ich dann irgendwann mal lesen. Aber erst muss ich noch andere Bücher lesen, die ich dann hier vorstelle.
Ja, ja, die Arbeit sozusagen.
Die Arbeit, genau. Arbeit vor dem Vergnügen, wobei beides ein Vergnügen ist in dem Fall. Und jetzt habe ich mir aber wirklich aus unseren letzten Folgen die vier Bücher rausgepickt, die ich in den Urlaub mitnehmen möchte, um sie zu lesen. Und zwar ist es zum einen aus unserer letzten Folge mit Flix, sein Tipp von Judith Holofernes. Wie sagt man es richtig?
Holofernes, glaube ich.
Holofernes, genau. Die Träume anderer Leute, das hat mich sehr neugierig gemacht, weil du auch so davon geschwärmt hast. Also zwei Männer waren hier und haben von diesem Buch geschwärmt. Dachte mir, okay.
Es ist einfach nur ein Vergnügen von vorne bis hinten.
Siehst
und
du?
Genauso wie Flix es in einer Nacht quasi nochmal durchgelesen hat, erwäge ich das Gleiche zu tun.
Okay, Also ich habe es schon auf meinen Reader gezogen. Dann hatte Marc Rabe, der Autor, uns empfohlen 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer. Das hat mich auch sehr neugierig gemacht, wo zwei Männer so ein bisschen rumphilosophieren über ihr Leben. Dann natürlich von vielen unserer Buchhändler empfohlen, aber nur einer durfte es dann vorstellen. Und zwar hatte Jörg Mattusch von der Stephanus Buchhandlung in Karlsruhe uns empfohlen Prima Facie. Von Susi Miller. Das will ich auch unbedingt lesen. Das ist ja ein Buch, das gerade irgendwie überall zu sehen ist. Und du hattest empfohlen von Dirk Stermann, Maxim. Und Dirk Stermann und Christoph Grissemann hatte ich ja gerade jetzt letzte Woche live gesehen in München. Und insofern habe ich da jetzt total Lust drauf. Ja, du hast sie live gesehen. Ja, die haben einen Loriot-Abend gemacht im Lustspielhaus. Ach, den ganzen Abend Loriot-Sketche rezitiert. Das war wirklich sehr lustig. Das war sehr schön.
Okay. Ah, witzig. Genau. Ja, Maxim ist einfach auch ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite, ein pures Vergnügen. Ja. Wirklich super. Aber genau. Das Problem ist jetzt bei dir, dass natürlich deine Erwartungen so wahnsinnig hoch sind und dass du dir damit keinen Gefallen tust, weil das die Erwartungen sehr hoch sind. Und man wird dann ja oft enttäuscht, ja, weil du dir zu den Erwartungen gleich schon wieder deine eigenen Bilder machst. Ich bin mal gespannt, ob dir beide Bücher auch genauso gut gefallen wie mir.
Ja, ich werde dann berichten, wenn ich wieder da bin. Und dann habe ich noch vier neue dabei. Also das waren die vier alten sozusagen. Und dann habe ich noch vier neue, die dieses Jahr erschienen sind oder noch erscheinen. Und zwar von Daniela Krien das neue, Mein drittes Leben. Das erscheint aber erst im August im Diogenes Verlag. Bin ich gespannt. Dann von Elke Heidenreich Altern, das ist gerade jetzt erschienen im Mai. Von Brandon Taylor, Die letzten Amerikaner, auch im Mai erschienen. Und von Graham Norton, Ein Ort für immer, im April erschienen. Von dem hast du ja auch schon gesprochen. Genau, also das habe ich jetzt eingepackt, digital. Vielleicht nehme ich noch den dünnen Jon Fosse mit, der mir doch wieder aufgetaucht ist. Aber ich glaube, der bleibt einfach der Running Gag hier.
Nein, aber jetzt hast du schon Geld dafür ausgegeben. Jetzt liest diesen Jon Fosse endlich mal. Denn es fing mit wirklich meiner Neugier an, ob denn dieser Literaturnobelpreisträger auch lesbar ist und ob man auch Spaß haben kann beim Lesen und beeindruckt ist. Und ich weiß aber nicht, ob es Urlaubslektüre ist, es sei denn, du fährst nach Norwegen.
Nee, ich habe ja noch 3-4 Tage vor dem Urlaub, also so ein dünnes Büchlein schaffe ich vielleicht vorher noch. Mal gucken. Genau, also das, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon einfach nur da rumzuliegen und ein bisschen leckeres Essen zu genießen und Sonne und Strand und Pool und Bücher.
Und lesen.
Lesen.
Ja, dann fangen wir doch mal an mit unseren ersten Sätzen. Mhm. Jeder von uns hat ja einen großen Tipp mitgebracht.
Ja. Schon mal? Ich habe eigentlich auch ein Buch mitgebracht, das man unbedingt im Urlaub lesen müsste, aber ich habe es jetzt vorher schon gelesen. Ich habe es vor 34 Minuten erst fertig gelesen.
Vor 34 Minuten erst fertig gelesen und jetzt schon auf der Showbühne. Bei Larissa. Hey, was hast du dabei? Wie fängt das Buch an?
Also ich sage erstmal den ersten Satz. Die ersten 6 Tage seines Lebens war William Waters kein Einzelkind. Er hatte eine 3 Jahre alte Schwester, einen Rotschopf namens Caroline. Es gab Amateurfilme von Caroline ohne Ton, auf denen Williams Vater aussah, als lachte er, was William nie erlebt hatte.
Okay. Mein erster Satz. Ist total dunkel heute hier bei mir.
Ja.
Die hintere Uferstraße war früher mal das Herz von Ballytor gewesen. Das graue Gebäude hinten beim Krankenhaus, damals noch nicht zum Glasziegelkasten aufgemotzt, war die Polizeikaserne gewesen. Kein besonders spektakulärer Anfang, muss ich sagen. Nee. Eigentlich ein Wunder, dass ich dran geblieben bin bei diesem Buch, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich.
Aha. Ja, nee, stimmt, es gibt leider auch wenig Hinweise darauf, was es sein könnte. Finde ich. Naja, gut. Es bleibt spannend. Soll ich erstmal anfangen?
Auf jeden Fall. Bitte. Der Tipp von dir.
Mein Tipp ist ein Buch, das ihr vielleicht schon im Buchhandel habt rumliegen sehen, weil es einen sehr auffälligen Titel hat mit einem schönen Frauenporträt vorne drauf.
Okay.
Und es heißt Hallo, du Schöne von Anne Napolitano. Das ist, wir erleben die Familie Padovano. Das sind die Eltern Charlie und Rose und deren 4 Töchter. Und erst erleben wir sie halt so als Familie zu Hause und dann werden die 4 Töchter langsam flügge und gehen eigene Wege und wir begleiten sie dann mehr oder weniger so ein bisschen abwechselnd und gucken, was in ihrem Leben so weitergeht. Und Anne Napolitano hat es schön beschrieben, wie die 4 Schwestern so sind. Und zwar sagt sie, die 4 Schwestern schienen wie verschiedene Ausgaben ein und derselben Person. Sie waren Teil eines Ganzen. Das klang, finde ich, sehr schön. Vor allem geht es da um die ältesten 2 Töchter, Sylvie und Julia, die sich besonders nahe stehen, die auch vom Alter her sehr nah beieinander sind. Und da schreibt sie, Sylvie anzusehen war wie in den Spiegel zu blicken und doch nicht sich selbst zu sehen. Die einzige Figur, die von außen in diese Familie rein darf, ist William, von dem wir gerade im ersten Satz schon gehört haben. Der ist ein Basketballer und die erste große Liebe von Julia. Die heiraten zu Beginn des Buches und bekommen eine kleine Tochter. Und viel möchte ich eigentlich über die Handlung nicht erzählen. Mir geht's, je länger wir diesen Podcast machen, immer mehr so, dass ich mir immer denke, eigentlich will ich nur sagen, hier, das ist es, lest dieses Buch, Punkt. Weil ich mir immer denke, ich habe immer Angst, wenn ich zu viel erzähle, will man es nicht mehr lesen, weil einen irgendwas an dieser Erzählung dann gestört hat. Aber es geht ja um das große Ganze. Und ich will auch nicht zu viel verraten. Und das war in dem Fall total schwierig, weil ich versucht habe, gute Lesestellen zu markieren. Und in jeder dieser guten Lesestellen wurde zu viel verraten, was ich euch noch nicht sagen möchte, weil ich will, dass ihr mitfiebert, mitleidet mit diesem Buch. Es hat mich so ein bisschen an Little Women, an diesen Klassiker erinnert, wo es ja auch um vier Schwestern geht.
Okay.
Das heißt, genau, also ich will nicht so viel erzählen, worum es geht. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht um Familie und vor allem um Geschwister. Und ich selber bin Einzelkind und habe mir immer mal wieder im Leben so gewünscht, Geschwister zu haben. Wobei der Wunsch bei näherem Nachdenken dann auch immer sehr schnell wieder verschwunden ist. Aber in dem Buch merkt man halt, dass es insgesamt keine leichte Beziehung ist. Dass es viel auch um Neid geht, um Eifersucht, um Unverständnis und um Selbstverwirklichung. Und Anna Napolitano schreibt dann, ihre Familie war der Spiegel, in dem sie sich ihrer selbst versicherte. Finde ich auch einen sehr schönen Satz.
Okay.
Und dann gibt es natürlich auch sehr dunkle Seiten in diesen verschiedenen Leben. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die mit Depressionen zu kämpfen hat. Und es geht auch um Verlassenwerden, um scheiternde Beziehungen und um den Tod. Also wir begleiten halt diese Familie durch dick und dünn. Über mehrere Jahrzehnte, muss man schon sagen, wenn ich so richtig rechne. Weil es fängt an in der Kindheit und am Ende sind es irgendwie so um die 50.
Mhm.
Und das geht aber irgendwie wie im Flug vorbei und es ist ein wunderbarer Schmöker, finde ich perfekt für einen Urlaub geeignet. Die Figuren gehen einem nah und es ist schön, einfach kurz ein Teil von dieser Familie zu sein. Und ich habe ja gesagt, ich habe es gerade vor einer halben Stunde erst fertig gelesen. Und zwar deswegen, weil das eines dieser Bücher war, die ich, also die letzten, sage ich mal, 50, 60 Seiten habe ich mir aufgehoben, weil ich nicht wollte, dass es vorbeigeht. Also das, okay. Ich bin eigentlich schon seit zwei Wochen fast fertig damit und habe mir immer gedacht, ach nee, nur noch eine Seite, ach nee, morgen lese ich noch eine Seite, weißt du, so. Und habe mir jetzt aber gedacht, ich habe mir ja geschworen, dass ich hier immer nur Bücher vorstelle, die ich wirklich bis zur letzten Seite gelesen habe. Insofern habe ich mich gerade noch auf die Terrasse gesetzt und das fertig gesuchtet. Also ein wirklich sehr schönes Buch mit sehr viel Wärme und ich kann es wirklich nur empfehlen.
Die Familie wohnt in den USA.
Die wohnt in Chicago.
In Chicago ist das, okay.
Mhm. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Eine Schwester wohnt auch woanders.
Gut. Aber ich habe gleich schon wieder ein ganz anderes Bild. Ja. Ich wusste nur, Familie, das ist wahrscheinlich USA irgendwo,
Ich
wegen
dachte
Basketball.
Erst, das ist vom Titel her, weil sie Napolitano heißt, dass es irgendwas mit Italien zu tun hat. Aber nein, es ist eine US-amerikanische Geschichte.
Ja, guck mal, Chicago.
Das ist eine Literaturprofessorin, diese Anna Napolitano. Die ist Anfang der 70er Jahre geboren, also so mehr oder weniger in unserem Alter. Und hat, glaube ich, mittlerweile vier Bücher geschrieben. Und ich bin jetzt irgendwie gespannt, wie die anderen so sind und werde mal gucken, ob ich mir noch eins von ihr besorge, weil sie hat ganz hinten dann auch geschrieben, das fand ich so süß, dass sie als Kind selber immer zu Gast war in einer anderen Familie und da hatte die Mutter so viele Geschwister und die, also viele Schwestern vor allem und die kamen ständig vorbei und das hat sie so ein bisschen halt als Inspiration für dieses Buch genommen, diese Kindheitserinnerung.
Ah ja, toll. Anna Napolitano, toller Name. Ich liebe den Namen
ja schon. Ja, ist toll, gell? Finde ich auch.
Anna Napolitano.
Hallo, du Schöne. Hello, beautiful.
Toll.
Genau.
Wir freuen uns auch wieder über einen Tipp von einer Buchhändlerin heute. Und die ist in Merzig. Das ist Gertrud Selzer. Dann sagen wir mal Hallo nach Merzig.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
Von diesem Buchladen mit dem schönen Namen Rote Zora. Wer kam auf den Namen?
Ja, meine Kollegin und ich kamen beide darauf, als wir 1992 einen Namen gesucht hatten, war das gar nicht so einfach. Wir haben nämlich in Merzig, obwohl das von der Größe her überhaupt nicht geht, das wussten wir damals aber noch nicht, einen Kinderbuchladen aufgemacht und haben dann überlegt, wie wollen wir denn heißen? Ah, Pippi Langstrumpf hat uns nicht gefallen, nichts gegen Pippi Langstrumpf, aber das war es nicht. So ein überstarkes Mädchen sollte es nicht sein. Und ich hatte in der Grundschule, ich war in einer Zwergschule in einem kleinen Dorf, gab es einen verschlossenen Bücherschrank, weil das früher eine Volksschule war. Und da hat meine ältere Schwester zu mir gesagt, da ist ein Buch drin, das heißt Die Rote Zora und ihre Bande. Du musst das lesen. Und dann bin ich zum Lehrer und habe gesagt, ich möchte das lesen. Es war sehr beeindruckend. Und meine Kollegin hat ihre Bücher aus der Werksbücherei der Völklinger Hütte als Kind bekommen. Dort hat ihr Vater gearbeitet und kannte das Buch auch. Also war das für uns relativ schnell klar. Wir waren beide auch in einem politischen Verein aktiv zu dieser Zeit, bei der Aktion Dritte Welt Saar, die es auch heute noch gibt. Uns hat dann auch so das antifaschistische Engagement des Autors auch ganz gut gefallen und auch die Geschichte des Autors.
Das gab's auch als Fernsehserie. Ich erinnere mich noch an den Song Die rote Zora und ihre Bande. Das war ganz toll.
Ja, ja, und dann gibt's ja noch eine Neuverfilmung mit Ben Becker. Die gibt's, also ich glaube, Sie haben wahrscheinlich noch die alte Serie gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute es. Und es gibt dann auch noch mal eine Neuverfilmung mit Ben Becker.
Okay. Die rote Zora, in dem Fall ein Buchladen.
Ja, und auch ein tolles Buch kann man immer noch lesen, empfehlen wir auch immer noch und verkaufen wir auch immer noch. Und auch immer noch mit großer Überzeugung.
Die rote Zora und ihre Bande, muss man wirklich immer singen. Naja, schön.
Jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, was Sie uns mitgebracht haben, was für ein Buch Sie empfehlen.
Ich habe Ihnen mitgebracht Sibylla Alaramo, eine Frau. Das ist gerade beim Eisele Verlag erschienen. Es ist ein Buch, was allerdings schon 1906 das allererste Mal in Italien erschienen ist. Dann in den, also 1977 beim Verlag Neue Kritik. Und ich habe es mir damals in den 80er Jahren gekauft, Anfang der 80er Jahre, und war jetzt natürlich...
auf Italienisch sogar, sehe
nein,
ich
nein,
gerade.
Nein, nein, auf Deutsch, nein, nein,
das,
nur die Überschrift. Nur die Überschrift ist auf Italienisch damals bei Neue Kritik gewesen. Es ist komplett auf Deutsch, ich kann kein Italienisch. Und das Buch hatte mich damals natürlich total beeindruckt. Und ich war jetzt sehr, also so plötzlich so vor den Kopf gestoßen, als mir der Vertreter sagte... das Buch, da habe ich gesagt, das kenne ich ja, das ist ja aus den 80ern. Und dann sagte er, ja, es ist neu übersetzt und Italien ist Buchmessenthema. Und dann habe ich gesagt, oh ja, dann schaue ich mir das auch wieder an. Das ist jetzt 40 Jahre her und ich wollte eigentlich wissen, ich wusste nur noch, mich hat das Buch als junge Frau extrem beeindruckt. Und da wollte ich eigentlich wissen, warum war das so oder ist es heute noch so, beeindruckt es mich heute auch noch? Das war
und hat es offenbar, oder?
Ja, hat es, sonst hätte ich es nicht ausgewählt. Ich hatte ein bisschen die Qual der Wahl. Es gibt ja so viele tolle Bücher. Mhm. Es hat mich bis heute beeindruckt. Die Geschichte ist eigentlich ganz kurz erzählt. Es ist ein autobiografischer Roman. Es schildert das Leben einer Frau, die im Süden Italiens aufwächst. Sie hat zuerst eine glückliche Kindheit. Ihr Leben ist frei am Anfang, aber mit 16 arbeitet sie in der Firma ihres Vaters. Sie wird vergewaltigt und heiratet ein Jahr später diesen Angestellten ihres Vaters. Mit diesem Mann hat sie dann auch ein Kind und 10 Jahre später verlässt sie Mann und Kind. Was wir im Buch haben, ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Weggehen, mit diesem Gehen, mit dem, ja, so will ich eigentlich nicht leben, das ist nicht mein Leben, sondern ein mir aufgezwungenes Leben. Das ist das, worum es in dem Buch kurz gesagt geht.
Wie ist die Sprache?
Ja, die Sprache ist so, dass es manchmal einem vorkommt wie ein Tagebuch. Manchmal aber hat es auch Romanelemente mit so direktem Dialog, mit wörtlicher Rede oder so. Also es ist kein richtiges Tagebuch, aber es hat Elemente eines Tagebuches. Es ist auch oft sehr nachdenklich. Sie hat natürlich, das ganze Buch ist von Trauer durchzogen. Es ist ja völlig klar, sie muss in dieser Zeit, 1906 ist es erschienen, also kurz vorher hat das Ganze stattgefunden, muss sie, wenn sie geht, ihr Kind zurücklassen, was natürlich eine enorme Entscheidung ist. Und sie verlässt diesen Sohn auch, um eigentlich ihre Würde zu behalten. Aber diese Trauer durchzieht das ganze Buch. Also es ist ein Buch, wo man von Anfang an weiß und merkt, es ist eigentlich sehr, sehr traurig an vielen Elementen, aber es ist auch beeindruckend. Und dass sie einfach es immer noch mal schafft, sich da herauszuziehen. Da hilft ihr Literatur dabei, da hilft ihr Schreiben dabei. Es gibt so eine schöne Stelle, ihr Mann bringt ihr irgendwann eine Kiste voller weißes, unbeschriebenes Papier und sie will da eigentlich überhaupt nicht schreiben und plötzlich fängt sie an zu schreiben und merkt dann, dass es ihr ganz enorm hilft bei der Auseinandersetzung mit ihrem Leben. Und es bringt sie auch weiter. Als das Buch übrigens erschienen ist, war es natürlich ein Skandalbuch, völlig klar. Und es hat auch ganz viele Schriftsteller aufgeweckt und Schriftstellerinnen. Die hatte extrem viele Kontakte. Die Frau wurde auch sehr alt. Sie wurde in den 40er Jahren oder nach dem Krieg in die Kommunistische Partei Italiens und hat gelebt bis 1960. Sie hat viel Lyrik geschrieben, die ich aber nicht kenne, und hat auch noch ein Tagebuch geschrieben, was auch auf Deutsch in den 70er Jahren erschienen ist, über diese Zeit. Da hat sie ein Tagebuch noch geschrieben. Eigentlich ist sie in Italien wahrscheinlich deutlich bekannter als hier, aber sie wurde in den 80er Jahren, wenn das bei mir auf einem kleinen Dorf ankam, muss es ja doch einigermaßen verbreitet gewesen sein.
Das stimmt. Lesen Sie uns doch zum Schluss noch mal den ersten Satz vor.
Ja, interessiert mich jetzt irgendwie gerade. Der neuen oder der alten Übersetzung oder beide?
Die neue.
Ja, ist ganz
auch interessant. Mega interessant, beides mal zu hören. Aber ruhig mal das Neue zuerst.
Also es ist ein sehr kurzer Satz. Man kann beides
lesen. Ja, ist doch gut.
Also,
ja, oder zwei Sätze dann.
Meine Kindheit war heiter und frei. Sie mir ins Gedächtnis zurückzurufen, sie erneut in meinem Bewusstsein erstrahlen zu lassen, ist ein aussichtsloses Unterfangen.
Okay, und wie hieß es früher?
Der erste Satz bei der anderen hieß, meine Kindheit war lebhaft und frei. Es scheint mir fast unmöglich, sie in der Erinnerung wieder zu beleben und in meinem Bewusstsein wieder aufleuchten zu lassen.
So, das ist aber ein Riesenunterschied, oder?
Das ist halt übersetzt.
Das finde ich auch.
Das
also,
ist übersetzen.
Da kam ich spannend. Jetzt nicht mehr dazu, das jetzt ganz genau zu vergleichen. Aber das hat mich auch, ich habe natürlich heute Morgen auch so ein bisschen ein, zwei Stellen mir so geguckt, was mir gut gefallen hat. Nochmal in der neuen Übersetzung habe ich dann auch geguckt und gedacht, war das in der alten auch so? Leider habe ich in den 80er Jahren gar nichts angekreuzt. Das finde ich, manchmal habe ich das getan in dieser Zeit, aber leider in diesem Buch nicht. Es steht auch nicht genau, dass, also ich habe 1983 Abitur gemacht. Ich vermute, dass ich es kurz vor oder kurz danach gekauft habe. Aber eigentlich, manchmal steht auch das Kaufdatum drin, aber das habe ich da nicht gemacht. Schade, dass du das jetzt nicht weißt.
Ja, ganz schön. Mir gefiel der erste Satz, also von der ersten Übersetzung, auch extrem gut. Der wirkte fast ein bisschen poetischer.
Ich glaube, dass die meisten Neuübersetzungen, die meisten wirklich besser sind und auch gut sind. Also ich bin eigentlich ein Fan von Neuübersetzungen, weil ich glaube ja auch, Sprache ist etwas Lebendiges und verändert sich ja auch. Und also wenn man zum Beispiel guckt, Vom Winde verweht ist ja vor ein paar Jahren neu übersetzt worden. Da finde ich die Neuübersetzung ganz toll. Oder auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn, das ist ja auch in der Neuübersetzung, also die habe ich meinem Sohn vor, bestimmt schon 10 Jahren oder so, also so neu ist die Neuübersetzung dann auch schon wieder nicht mehr, habe ich meinem Sohn damals vorgelesen und war total erfreut über diese Übersetzung. Also ich finde halt, es gibt vielleicht mal Übersetzungen, die nicht gelungen sind, natürlich gibt es die, aber die meisten Neuübersetzungen von wichtigen Werken sind meistens besser. Oder meistens schöner. Also ich bin da, ich kann das natürlich nicht, habe da keine Untersuchung dazu gemacht, aber das, was ich so doppelt lese, merke ich dann schon, dass mir die neue Übersetzung oft sehr, sehr gut gefällt.
Ein sehr interessanter Buchtipp. Ich glaube, das älteste Buch, was wir bis jetzt vorgestellt haben, auch wenn es neu rausgekommen ist. Und wir müssen unbedingt irgendwann mal über diesen Eisele Verlag reden.
Ja, unbedingt.
Der fasziniert mich nämlich total. Julia Eisele hat vor 8 Jahren, glaube ich, erst diesen Verlag hier in München gegründet. Und ich muss diese Frau unbedingt mal kennenlernen. Also das, Christian, die müssen wir einladen. Ja. Das ist echt toll, was die so rausbringen und was die auf die Beine stellen. Das finde ich sehr mutig, sehr toll.
Unbedingt einladen.
Toll. Dann ganz herzlichen Dank, Gertrud Selzer von der Roten Zora in Werzig.
Danke für die
Einladung. Mega interessanten Tipp. Vor allem auch das mit der Übersetzung, dass wir die beiden einander gegenüberstellen konnten.
Genau.
Superschön.
Also es ist mir aber echt schwer gefallen, ein Buch auszusuchen. Ich habe heute Morgen nochmal den James in der Hand gehabt. Dann habe ich dann gedacht, okay, Tagebuch von Esther lässt du weg. Das ist zwar auch schön, aber das muss man eigentlich sehen.
eine Graphic Novel übrigens.
Ja,
Tagebuch
eine Graphic
von
Novel.
Esther.
Und dann habe ich heute gestern noch ein Buch bekommen, einen ganz leichten Unterhaltungsroman, der es aber auch in sich hat. Den habe ich gestern Nacht noch ein bisschen gelesen, und zwar spielt er in den 50er Jahren, es geht um Frauenfußball, als der Deutsche Fußballbund Frauenfußball verboten hat. Es ist wirklich eine leichte Geschichte, eine junge Frau, Frauen werden Weltmeister, eine junge Frau, die dann auch Fußball spielen will und dann mit diesen Sachen konfrontiert wird, dann haben sie aber einen hübschen jungen Trainer und dann habe ich gedacht, wunderbar, ein tolles Buch für Aufzubett.
Wie heißt das Buch? Wie heißt das Buch?
Wie heißt? Moment, ich geh mal gucken. Moment.
Denn jetzt ist mein Interesse wieder geweckt.
Jetzt bist du neugierig, Frauenfußball und so. Ja.
Der Traum vom Tor.
Der Traum vom Tor heißt das Buch. Der Traum vom Tor.
Der Traum vom Tor.
Vom Tor.
Aha.
Ja,
okay.
Ganz neu erschienen und meine Tochter spielt Fußball. Ich durfte nicht. Ich gehöre noch zu der Generation, die nicht Fußball spielen durfte. Also von daher kann ich das natürlich gut nachvollziehen. Wobei ich das meistens nicht mit so leichten Geschichten mag. Aber es ist jetzt schon so spät.
War ganz okay. Also es gibt noch viele ganz Tipps. Toll. Lauft alle in die Rote Zora und lasst euch die einfach persönlich geben.
Dann hören wir uns doch einfach bald wieder.
Ja, so
machen wir. Können wir gerne machen. Genau. Hat Spaß gemacht.
Wenn wir noch mehr Tipps rauswissen.
So, Christian, was hast du denn heute mal mitgebracht? Ich bin schon sehr gespannt. Das rote Buch, was ist es?
Auch gerade jetzt bin ich bemüht, bei Gott nicht zu viel zu verraten, weil du dieses Buch unter Umständen ja mitnimmst. Ich hatte es ja auch schon so angedeutet.
Graham Norton.
Es ist dieses Buch Ein Ort für immer. Graham Norton kennen viele als Talkmaster von der BBC aus England. Also nicht von der BBC, sondern eben auf wahrscheinlich YouTube-Videos. Der wird ja permanent hochgespielt, wenn er mit irgendwelchen Prominenten etwas macht. Der ist ja Comedian, der ist Moderator und macht eben diese Talksendung. Er ist der ESC-Mann für England und Großbritannien und ist wahrscheinlich einer der lustigsten Menschen auf dieser Welt. Der bringt alle, ich glaube, permanent zum Lachen. Es vergehen auch in den Talks keine 10 Sekunden, ohne dass nicht gelacht wird mit den größten aller größten. Also der Typ ist schon einfach so ein Phänomen.
Ein Meister.
Und der ist jetzt gerade frisch rausgekommen, dieses Buch Ein Ort für immer. Und ich habe mitbekommen, es ist der 4. Roman wohl, den er geschrieben hat. Schon, ich weiß nicht, ob alle in Deutschland veröffentlicht wurden bisher. Das weiß ich gar nicht. Der ist auf jeden Fall ganz frisch. Und ich war natürlich auch erst ein bisschen skeptisch, weil ich denke, ach, da ist wieder einer, der macht ein Buch, weil er es kann, weil er einen Namen hat, weil es sich verkaufen wird. Und dann ist es auch noch eine Krimikomödie, so wird es betitelt. Bin ich schon mal weg bei Krimikomödie?
Ja, ich jetzt eigentlich
ist
auch gerade.
Ist überhaupt nicht so mein Ding. Deswegen, also ich war erstmal so ein ganz bisschen skeptisch und habe aber reingelesen. Die ersten 2 Sätze waren es sicherlich nicht, die mich reingesaugt haben. Aber dann der Rest, und ich erzähle nur ganz kurz, damit auch dir nicht schon zu viel verraten wird. Im Mittelpunkt steht Carol, die sich so im späten Alter nochmal verliebt hat in den, sie ist so knapp um die 50, aber in einen wesentlich älteren Mann nochmal, das ist Declan, und ein paar Monate später zieht sie bereits bei ihm ein und man tuschelt natürlich in dieser irischen Kleinstadt in Ballytor, und auch die mittlerweile erwachsenen Kinder von ihm lehnen diese Carol ab. Declan, so heißt der Mann, erkrankt aber und muss in ein Pflegeheim umziehen. Und die Kinder versuchen jetzt, das als Anlass zu nutzen, Carol aus diesem Haus rauszubekommen. Und Carol muss dann nach fast 50 Jahren wieder bei ihren Eltern einziehen. Und es entwickelt sich aber eine sehr liebevoll erzählte, warmherzige Geschichte. Das Bild, das mir einfällt, witzigerweise, ist, als würde man sich so in ein warmes Bad legen oder in irgendwas kuschelig Weiches und so richtig drin versinken. Das ist insofern komisch, als dass ich nie ein Bad nehme. Also ich dusche natürlich, aber ich gehe nie in die Badewanne. Und trotzdem ist es so das Bild, was mir als erstes einfiel. Ich habe dieses Buch auf jeden Fall wirklich so gerne gelesen. Schon alleine, weil er Personen so wunderbar beschreibt. Da gibt es dieses eine Café und dann heißt es hier, das wurde von einer Holländerin geführt, die ohne ersichtlichen Grund nach Ballytor gezogen war. Alleine dieser Satz hat schon so viel Aussage. Eine Frau, da wird man schon ganz skeptisch, die ohne ersichtlichen Grund nach Ballytor gezogen war. Sie war so unerbittlich fröhlich, aber mit gläsernen Augen, eiskalt lächelnd, als wäre sie Mitglied einer Sekte. Sie flocht ihr blondes Haar zu festen Zöpfen, die sie dann in verschiedenen Frisuren um ihr rosiges Gesicht drapierte, die Carol allesamt irritierten. Das ist so diese trockene Art. Und man hat sofort ein Bild, ganz toll. Die Carol allesamt irritierten, fand ich schon ganz wunderbar. Und dann heißt es auch von der Frau, sie hatte große blaue Augen, von der Art, wie man sie auf einem Gemälde in der Kunstabteilung eines Kaufhauses finden könnte. Das ist eben typisch Graham Norton. Die zwischenmenschlichen Konflikte sind natürlich interessant und spannend. Einmal zwischen Carol und den Kindern. Die Tochter fand ja Carol, es war ihre Lehrerin übrigens gewesen mal früher, als Lehrerin super, die ihr sogar privat Nachhilfe gegeben hat. Total super, aber als sie dann zu ihrer Ersatzmutter wurde, hörte der Spaß auf. Auf der anderen Seite dann wieder Carol, die bei ihren Eltern einzieht. Der hat so eine suffisante Erzählweise, Graham Norton, auch wenn es um Weihnachten geht. Carol denkt mit Wehmut an die Weihnachtsfeste ihrer Kindheit, als ihr Sohn Craig noch ein kleiner Junge gewesen war. Also so diese pure Aufregung und Freude, die kein Erwachsener jemals empfinden konnte. Und dann heißt es war so schade, dass man mit dem Alter zusammen mit einem schmerzfreien Rücken auch die Fähigkeit zu verlieren schien, beglückt zu sein. Ja, sie selbst bekam Hausschuhe, die so hässlich waren, dass sie ihrer Mutter unterstellte, sie erst gekauft und dann überlegt zu haben, wem sie sie zufügen sollte. Auch das typisch Graham Norton, ja, und die Art und Weise, wie er seine Sätze schreibt, ein Weihnachtsgeschenk jemandem zufügen. Also es ist ganz wunderbar. Das Beste sind wirklich diese ganz unaufgeregten, originellen Beschreibungen, die den schönen Ton dieses leicht dahinschwebenden Romans ausmachen. Ich bin sehr angetan und habe große Freude gehabt an diesem Roman, Ein Ort für immer. Zum Schluss vielleicht noch einmal so eine dieser Beschreibungen. Sally ist die Tochter, von der heißt es, sie war in so vielen Dingen immer noch ein unbeholfener Teenager. Die Art, wie sie mit ihrem Haar ihr Gesicht verdeckte und dass sie ihre Gliedmaßen nie ruhig und bequem arrangiert bekam. Sally war fast 30, schien aber kein Interesse am Erwachsenensein zu haben. Also er findet gute Formulierungen.
Und scheint ja auch gut übersetzt zu sein. Also das ist ja auch immer wichtig dann in dem Fall.
Ein großer Spaß. Man bleibt einfach dran und hat Freude an diesem ja, unaufgeregten Roman, in dem natürlich doch einige aufregende Dinge noch passieren. Denn es ist am Ende eine Art Krimikomödie, wie es heißt. Es geht aber ganz viel um dieses Haus und das ist ein Ort für immer. Graham Norton.
Ich freue mich drauf.
Na, guck mal, habe ich es dir nicht verwiesen
können. Nein, hast du nicht verwiesen, genau.
Schön. Wir haben wieder einen prominenten Gast heute und der ist eigentlich richtig prominent. Er ist ein Star, was die Kinder- und Jugendbuchliteratur angeht. Viele kennen vielleicht diese Reihe, diese mehrbändige Reihe Im Zeichen der Zauberkugel. Er hat auch eine Trilogie Schattengreifer. Er hält Lesungen, Lesenächte, Workshops, ob in Schulen oder in Büchereien. Und ich weiß, er ist der meist übersetzte Schriftsteller in Rheinland-Pfalz. Und er legt mit dem Kopf, es ist Stefan Gemmel. Hallo Stefan.
Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
Bist du in Laudert gerade hier, in deinem kleinen 350-Seelendorf?
Ganz genau, ich sitze im Hunsrück und ich hoffe, die Internetverbindung funktioniert, auch aus dem Hunsrück heraus.
Kennst du die Zauberkugel, Larissa?
Ja, natürlich. Ich muss gestehen, Stefan, sei mir nicht böse. Als Christian sagte, wir laden den Stefan Gemmel ein, sagte ich, kenne ich nicht. Und dann habe ich gegoogelt und habe deine Bücher gesehen, dachte mir, ja, natürlich kenne ich den. Ist ja klar. Also an den Büchern führt kein Weg vorbei. Die haben auch immer sehr, sehr schöne Cover, wo man eben immer Kinder sieht, die dann eben mit dieser Kugel und sowas. Also insofern, natürlich kenne ich den. Und als ich dann ein bisschen was über dich gelesen habe, war ich total erstaunt, was du alles machst. Also da stand was von Weltrekordversuchen. Vielleicht magst du uns dazu mal was erzählen.
Ich war mal in einer Schule zu Gast, wo die Lehrerin sagte, Kinder mögen entweder Sport oder mögen lesen. Und wo ich sagte, wieso denn oder? Und sie sagte, ja, Kinder sind entweder aufs Gemütliche aus oder aufs Sportliche. Und ich sagte, aber es gibt doch auch sportliche Leser und wollte das beweisen. Und jetzt dachte ich auch, Fahrradfahren und Lesen, Schwimmen und Lesen, das gab bei mir entweder verzerrte oder unmögliche Bilder. Und so dachte ich, nee, aber ein Guinness-Buch-Eintrag, das ist es doch. Und so kam die Idee, einen Weltrekord auf die Beine zu stellen. Der erste war gewesen mit 5.408 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen auf einer riesigen Wiese. Und weil wir auch gemeinsam gelesen haben, ein Gedicht, das aufgenommen wurde und weil das zu verstehen war, sind an dem Tag auch alle Weltrekordler geworden. Das war mir sehr wichtig. Also nicht nur ich und die Eva Pfitzner, mit der ich das gemacht habe, sondern alle an dem Tag.
Ach, wie schön, was für eine nette Idee. Das heißt aber, diese ganzen Aktionen, die du so machst, das ist jetzt eine davon, die versuchen oder du versuchst mit diesen Aktionen Menschen oder junge Menschen vor allem zum Lesen zu bringen und sie zu begeistern für die Bücherwelt, oder?
Ja, jetzt kommt nämlich ein Satz, der eigentlich in keinen Lesepodcast gehört. Ich habe nicht gelesen als Kind. Mhm. Ich habe nicht gelesen. Ich bin nicht mit Büchern groß geworden. Bei uns wurde nicht vorgelesen. Das gab es alles nicht. Und durch eine Lehrerin, die aber erkannte, mit dem Stefan ist was. Der schreibt immer bei den Aufsätzen eine Spur tiefer als die anderen. Der hat immer einen Gedanken mehr als die anderen. Die hat mich angesprochen und sagte, geh doch mal zur Schülerzeitung. Schreib doch mal für andere. Und so bin ich daran gekommen. Das heißt, heute weiß ich, was ich verpasst habe, denn die Dame hat mir dauernd auch Bücher mitgebracht zum Diskutieren, zum Schau doch mal rein, ja? Also das, was sie als Podcast macht, hatte ich 1:1 face to face.
Das heißt aber, du hast erst geschrieben und dann gelesen. Das ist ja
eigentlich ja,
ja irre.
Eigentlich ja.
Irre. Genau. Und toll, genau, dass genau. Es solche Lehrerinnen oder Lehrer gibt, die Kinder eben dann zu sowas motivieren können und merken, da ist irgendwas.
Ja. Diese Frau hat mich auf die Spur gebracht.
Hast du mal genau. Mit ihr wieder gesprochen? Hast du ihr das gesagt?
Oh, es ging viel weiter. 3 meiner Bücher sind auf sie gewidmet. Ach, schön. Sie ist einmal als Figur in einer meiner Geschichten eingebaut. Ich brauchte eine nette Deutschlehrerin, ne? Wie nimmt man wohl? Und wir haben uns im Anschluss, oder ne, als dann die ersten Bücher rauskamen, jede Ostern, jede Weihnachten getroffen. Ich habe ihr meine 9 Bücher geschenkt. Ach, und sie hat mir immer wieder jetzt Du angeboten. Ich sage, ich kriege ich nicht hin. Das war immer so eine kleine Tradition. Und dann haben wir einen Tee und ein Käffchen getrunken. Und ich vermisse sie sehr, sehr.
Wie heißt die?
Frau Stadtfeld.
Frau Stadtfeld, die duze ich ja schon lange.
Ja, aber Stadtfeld. Lehrer kann man nicht duzen, ich weiß. Geil. Also das ist irgendwie, hat so viel mit Respekt zu tun und du bist es einfach so gewohnt als Kind, da ist dieser Abstand so groß und man kann sich da nicht umgewöhnen. Und manchmal sind die Lehrer oder Lehrerinnen dann ein bisschen beleidigt, wenn man das nicht annimmt. Okay. Aber mir ging es auch so, ich kann das nicht.
Also beleidigt war sie nicht, aber sie hat schon verstanden, was da passiert, weil ich habe schon zu ihr aufgeblickt, also weil sie hat mich herangeführt an alles. Ja. Sie hat mir das zugetraut. Sie hat mich zum Beispiel auch angesprochen, wenn der Direktor der Schule eine Rede zu halten hatte. Sagte sie so, Stefan, und du bereitest das mal vor. Jetzt gehst du mal in die Bücherei. Ne, es geht um das, Thema. Mach mal. Wo ich dachte, das traut die mir zu. Cool. So. Also sie hat mich wirklich auch gefordert und gefördert. Also besser ging es eigentlich gar nicht. Und deswegen, ich sage, ich kann das nicht. Sie sind für mich sowas Besonderes, sowas Bedeutendes. Ich kann nicht du sagen. Das
ja, verstehe ich.
Und wer stand Modell für die Zauberkugel?
Für die Zauberkugel stand eigentlich meine Fantasiemodell. Okay. Also da ist sehr, sehr vieles doch im Kopf passiert. Die Zauberkugel birgt ja einen kleinen Jungen in sich. Ähnlich wie ein Lampengeist, ein Flaschengeist ist dort ein kleiner Junge hinein gezaubert worden von einem bösen Djinn. Denn zu der Zeit, als ich das Buch schrieb, haben wir halt sehr viele Gäste aus Syrien bekommen. Hier, da kann man es ja wirklich laut sagen, in Schulen benutze ich das Wort lieber nicht, aber Kriegsflüchtlinge, die zu uns gekommen sind, politisch verfolgte Menschen. Und ich dachte, wie kann man denen einen kleinen Willkommensgruß bieten, der vielleicht sogar literarisch ist? Ja. Und so habe ich versucht, unsere Kultur und deren Kultur miteinander zu verweben.
2015 erst.
Ja, und dann gab es die Flaschengeister und die Lampengeister und dann dachte ich, okay, erfind was Neues. Jetzt greif nicht auf den alten Krempel. Und habe lange überlegt und kam dann auf diese Kugel. Und ja, und es wird mir auch bestätigt, also die Kultur der arabischen Völker, sage ich mal, das wurde auch wirklich anerkannt.
Es gibt doch jetzt Zauberkugel 12. Das heißt, seit 2015 schreibst du die Bücher mehr als ein Buch pro Jahr.
Das ist richtig. Also es gibt bis jetzt nur die Zauberkugel 10. Also du hast schon richtig gerechnet. Ich schreibe aber voraus. Insofern hast du recht. Die 11 ist schon geschrieben, denn die wunderbare Katharina Modesta, die Illustratorin, sitzt da gerade dran. Und an der 12 sitze ich gerade und ich leide, wenn ich euch das anvertrauen darf, es hört ja auch sonst niemand zu, darf ich bei euch mal jammern?
Ja, was ist denn so schlimm?
Jammer mal.
Was ist denn so schlimm? Es ist das Ende der zweiten Staffel. Es wird danach zwar weitergehen, aber ich muss mich von einigen Figuren, die mir echt ans Herz gewachsen sind, muss ich mich verabschieden.
Aber du hast es doch in der Hand. Ja, eben. Stefan, du bist der Chef, du bist der Gott.
Ja, ihr seid süß. In der Logik der Geschichte, in der Dramaturgie der Handlung, am Ende des Ganzen muss ich leider ein paar Leute entlassen. Es ist so. Und die sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Und ich habe nie eine Schreibblockade, aber zurzeit will ich nicht. Mhm. Ich habe das beim Schattengreifer damals schon so erlebt. Am Ende des dritten Bandes denke ich, wieso komme ich nicht weiter? Wieso finde ich jetzt eine Waschmaschine anstellen und die Spülmaschine mal bedienen, wichtiger als mein Buch zu Ende zu bringen? Und ich merkte, da ist eine Traurigkeit in mir. Und dann habe ich damals meinen Verleger angerufen, den wunderbaren Bodo Horn-Rumold, also wirklich noch ein richtiger, ein Herzensmensch, auch jemand, der noch mit Herz und Verstand die Bücher gemacht hat. Und er sagte, Stefan, das Problem kennt jeder, der so lange an einem Buch schreibt. Und es gibt ein ganz einfaches Hilfsmittel. Ich sagte, was denn? Ich darf den vierten Band schreiben? Ja, schreib du mal den vierten Band der Trilogie, das machen wir bitte nicht.
Cornelia Funke kann das.
Ja, okay, da bin ich bei dir. Also, ich
die hat das gemacht.
Ja, nee, mein Bodo sagte, geht so nicht. Nein, er sagte, schreib ein neues Buch, verlieb dich neu in deine Figuren. Und das ist der Trick.
Aber das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du dann schon so viele Bände geschrieben hast und so viel Zeit mit diesen Figuren verwendet hast, dann ist es ja noch viel schwieriger, da Abschied zu nehmen, als wenn man ein, zwei Bücher oder eine Trilogie geschrieben hat, gell?
Ja, es ist einfach so, weil die Hauptpersonen bleiben ja bestehen, es wird eine dritte Staffel geben, aber mir fehlen natürlich jetzt wirklich die Bösewichte oder auch die Hilfspersonen. Es gibt eine Schwester des Djinn und die mag ich so gerne, die spricht immer so merkwürdig und ich muss sie hergeben.
Aber warum mach doch ein Spin-off und du machst eine ganze Reihe nur über sie? Also es liegt doch auf der Hand, ehrlich gesagt.
Manchmal muss man auch den schwierigen Weg gehen. Ich glaube, Stefan macht das schon richtig. Auch.
Like Better Call Djinn nennst du diese Reihe. Better Call Djinn von Better Call Saul. Das war ja der Ableger von Breaking Bad. Und, aber ruf Djinn an.
Ich bin aber auch in doppelter Trauer, denn er erwischt mich an einem Tag, wo das Theaterstück sein Ende gefunden hat. In Koblenz wurde die Zauberkugel aufgeführt von den Theaterhelden einer Gruppe der IGS in Koblenz. Und die haben mit einer solchen Werbe und einem solchen Engagement das Ganze auf die Bühne gebracht. Und die haben wir auch gerade verabschiedet. Also insofern ist die Zauberkugel im Moment ein Thema, das mir ein bisschen das Herz bluten lässt.
Ja, genau. Dann kommen wir jetzt gleich zu einem ganz anderen Thema, würde ich sagen. Und zwar, aber du hast vorhin gesagt, du hast als Kind nicht gelesen oder bist auch nicht damit aufgewachsen. Also du wurdest nicht daran herangeführt an diese Literaturwelt und dann hat sie eine Lehrerin gemacht. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was du heutzutage so liest. Liest du viel?
Ich lese so viel es nur geht und das ist wenig. Ich schreibe meine 3 Bücher pro Jahr und ich habe aber auch meine Lesungen, die zwischen 250 und 300 liegen pro Jahr. Dazwischen bleibt wenig Zeit, wenn man noch einen Rasen zu mähen hat. Also insofern lese ich sehr wenig und viele Zeit von dem, die ich dann doch hätte, nimmt mir Georges Simenon weg, weil ich den einfach verehre in seiner Art zu arbeiten. Aber auch mit seinen Büchern, die Non-Maigret-Romane, diese psychologisch aufgebauten, da verliere ich mich. Da kann ich mir den ganzen Tag von morgens dem Kaffee, mittags dem Tee und abends bis zum Rotwein ist so ein Buch ja komplett durchgelesen.
Interessant. Was ist ein Tipp? Also ein Non-Maigret, einer, der nicht mit Kommissar Maigret ist? Was ist ein guter Einstieg?
Das ungesühnte Verbrechen. Ich weiß nicht, ob er zurzeit verlegt wird. Die werden ja alle ganz, ganz, ganz neu aufgelegt zurzeit. Und die waren ja früher im Diogenes Verlag. Und das ungesühnte Verbrechen ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk.
Okay, alles klar, muss ich auch mal lesen.
Muss ich doch meine Urlaubsliste noch erweitern. Aber hast du uns das heute als Tipp mitgebracht oder was anderes?
Nein.
Okay, dann erzähl.
Ich möchte mit euch über den Plot reden. Der Plot ist ja das, was eine Geschichte ausmacht. Es ist ja der Handlungshöhepunkt. Das ist der Plot, die Seele der Geschichte. Und es gibt ein Buch, das heißt Der Plot.
Der Plot, okay.
Ja, aus dem Amerikanischen und zwar von Jean Hanf Korelitz. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mhm. Eine Dame, die auch schon Kinderbücher geschrieben hat, Essays, Sachbücher, die fürs Fernsehen schreibt, die für das Radio schreibt, die also genau weiß, wie Schriftsteller ticken. Und sie hat eine Figur erschaffen, den Jake Finch Bonner, der in ihrem Roman einen Wahnsinns-Bestseller-Erfolg hingelegt hat. Sein Debütroman ist abgegangen wie Schmidts Katze. Man sagt ja, ne, völlig viral abgegangen. Ja, und jetzt schreib mal den zweiten. Dieses Problem kennt jeder Autor. Wenn ein Buch schon mal gut ist, ist die Erwartungshaltung, der Druck immens hoch. Und dem kann er nicht standhalten. Alle seine Versuche, einen zweiten solchen Bestseller auf die Beine zu stellen, funktioniert nicht. Er ist hochdepressiv, er klappt nicht mehr an sich, er klappt auch nicht mehr an seine Kunst. Und so unterrichtet er kreatives Schreiben an einem kleinen College in der Provinz in Amerika. Und er sieht sich als gescheitert an und alle, die kommen, nerven ihn und er möchte das nicht. Und ihr merkt jetzt schon, diese Geschichte, ja, ist mal wieder ein Blick aus dem Innenleben eines Autoren, das kennt man, aber mit so viel Selbstironie geschrieben, dass ich als Autor immer wieder auflachte. Aha. Und ich mag ihre Art, das Ganze so zu schreiben, denn der sich nicht unbedingt für das Schreiben interessiert, kriegt trotzdem ganz viel mit, ganz viel Einblicke, Hintergründe zum Thema Schreiben und amüsiert sich dann mit demjenigen, der das auch alles kennt. Und jetzt bekommt er natürlich von einem seiner Studenten den Plot. Okay. Die Geschichte.
Aber nicht
also
zu
die
viel
Geschichte
verraten.
Ist so gut, die kann man auch gar nicht schlecht schreiben. Also die drängt sich einem auf, das ist ein Bestseller. Und der Student stirbt.
Tada.
Und jetzt ist natürlich klar, ne, Mr. Bonner sieht seine Chance gekommen. Er klaut diesem gestorbenen Studenten seine Idee. Bis hierhin, ja, gebe ich zu, voraussehbar. Doch dann kommen die Erpressermails.
Aber nicht zu viel verraten. Stefan.
Niemand weiß Bescheid. Das muss ich noch. Da steht sogar auf dem Deckel drauf. Okay, das darf ich noch sagen.
Okay. Auf dem Deckel steht generell zu viel. Ich hasse Deckel. Ich hasse Verlage, die
du musst
zu viel verraten.
E-Books lesen, da gibt's keinen Deckel.
Und sehr gut. Mich wundert es, was die immer alle schreiben. Ich verstehe, dass man damit Interesse weckt, aber es ist auch irgendwie ein bisschen heftig, wenn man so etwas vorwegnimmt, was auf Seite 100 passiert und überraschend ist. Und dann denke ich mir, nein, das könnt ihr nicht schreiben. Okay, Stefan.
Ich lese auch keine Klappentexte. Ich gebe dir hundertprozentig recht.
Ich auch nicht, weil ich Angst habe.
Um welche Figur geht's? Welche von den Randfiguren sind wichtig? Ja. Das verraten die mir hinten ja schon. Also lese ich die Dinge auch nicht, sondern ich ich habe eine Buchhändlerin meines Vertrauens, die drückt mir ein Buch in die Hand und damit gehe ich nach Hause und bin gespannt, was mich erwartet. Also das ist meine Art, Literatur zu finden.
Ne? Oh, vielleicht sollten wir die mal einladen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich gebe euch nachher mal einen Tipp, wenn das ist. Sehr, sehr gerne.
Ja, holen Sie doch gerade mal vor die Kamera.
Ja, das kann ich leider nicht. Es ist Mittagszeit und rat mal, wo sie ist.
Aber arbeiten,
da muss auch jemand mal zu festen Arbeitszeiten arbeiten.
Ja. Genau. So was gibt's.
Es klingt richtig cool. Ist mal wieder eine etwas ganz andere Geschichte.
Ja. New York Times Bestseller übrigens.
Naja, aber was ist nicht New York Times so Bestseller? Recht. Genauso wie alles ist Spiegel Bestseller, ob es gut ist oder nicht. Also es heißt, ist ja keine wirkliche Aussage.
Aber heißt, es hat sich viel verkauft immerhin. Und das Stephen King hat gesagt, wahnsinnig lesenswert.
Und er hat recht, weil es ist nicht nur die spannende Handlung, sondern diese Sprache, die sie hat und diese Selbstverachtung, mit der er über sich selber denkt. Es macht einfach nur Freude, das Ganze zu lesen. Und als Autor denkt man immer, kenne ich, den Gedanken kenne ich und diese Selbstverachtung an manchen Stellen kenne ich auch. Also es macht einfach nur Freude, ehrlich.
Jean Hanf Korelitz heißt sie wohl. Also es ist ja eine Frau und deswegen ist es wahrscheinlich Jean. Also
Jean auf jeden Fall.
Jean, weißt du, Jean Hanf Korelitz.
Corellitz.
Der Plot. Eine todsichere Geschichte heißt es noch. Ja.
Stefan, hast du mal für Erwachsene geschrieben?
Die Kinder fragen das auch immer. Hast du schon mal richtige Bücher geschrieben?
Echte Bücher.
Und genau das meinte Larissa jetzt auch gerade. Genau,
ich habe es aber netter formuliert.
Schreibst du auch was Richtiges? Also nein, weil wenn man, jetzt sage ich was. Wenn man für Erwachsene schreibt, muss man auch für Erwachsene Lesungen machen. Und Lesungen mit Kindern sind lebendig, sind überraschend, die werfen Dinge ein, die ich aufnehmen kann und so. Und bei Erwachsenen, die sind immer so, Kinder ist so ein dankbares Publikum und ich lese lieber für die. Es gibt allerdings Bücher, die ich Erwachsenen von mir empfehlen kann. Das ist die Schattengreifer-Reihe, wenn man Mystery mag. Es ist aber der Befreiungsschlag, in dem ich aufzeige, warum Gewalt unter Jugendlichen entsteht. Und wie man damit umgehen kann, denn ich habe ein Jahr lang mit straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet, die einen Anti-Gewalt-Kurs absolviert haben und gelernt haben, mit ihren Aggressionen umzugehen. Und darüber habe ich dann den Roman geschrieben. Das kann ich noch Erwachsenen empfehlen.
Super, Mensch, was für ein interessanter Mensch du bist. Wir könnten jetzt ewig mit dir noch weiter quatschen, finde ich.
Also ich mit euch auch, ihr macht das super. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung.
Das ist wunderschön. Schön. Aber wir müssen dich jetzt trotzdem gehen lassen, weil wir müssen noch so viel lesen, weißt du? Das ist immer so das Problem.
Okay, ich muss auch noch viel schreiben.
Genau.
Also von
daher
passt das schon zusammen.
Aber es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und das hat mich sehr gefreut. Und ich bin gespannt, was du sonst noch für Aktionen planst in nächster Zeit. Wir werden das beobachten.
Danke, ihr beiden. Ihr macht bitte weiter so, ja? Ciao. Tschüss.
Stefan Gemmel.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz, den man zelebrieren und auch abfeiern kann und der dann aber auch irgendwie immer stellvertretend für das ganze Werk ja auch ist und durchaus Interesse weckt, den bringen wir
Hast
jetzt
du einen dabei?
Wieder. Ich habe einen dabei, du auch?
Ja, ich habe auch einen, ja. Mach du mal.
Okay, meiner lautet, das ist Ringo, der hat einen Aufwerkzacken, da platzt dir die Fruchtblase. So, es ist die Rede von einem Boxer aus dem Buch Hundesohn. Von Sonja M. Schulz. Das ist ein wilder Roman über Hawk, der heißt eigentlich Herbert, der irgendwann mal von einem Hof in Süddeutschland in die Freiheit gezogen ist und zwar ganz nach oben nach Hamburg, hat im Hafenviertel die ersten Jobs bekommen und ist dann irgendwann im Knast gelandet. Und jetzt ist er vor kurzem wieder rausgekommen, will aber sauber bleiben. Und dann steckt aber jemand seinen geliebten roten Sportwagen in Brand. Das Letzte, was ihm im Leben geblieben ist. Und eigentlich hat er dem Kiez den Rücken gekehrt, aber um herauszufinden, wer das war, muss er dann doch nochmal rein nach Hamburg in die Szene. Und das ist ein Buch mit einer gewaltigen, einer lebendigen, einer atmenden Sprache geradezu. Man wird reingesogen. Das ist so kraftvoll, bildreich, poppig und originell. Und mit ganz wenigen Worten schafft diese Autorin es immer wieder, lebendige Bilder zu schaffen. Ich fand auch ganz schön, den Kai-Arbeitern standen die Ohren ab vom vielen Mütze tragen.
Hat mir gleich ein Bild vor Augen.
Total. Wer kommt auf diese Formulierung? Oder über die eintönige Fahrt dann auf der Autobahn bei Nacht heißt es, die Karre saugte den Mittelstreifen rein, als wäre es eine endlose Linie Koks. Und man denkt, ja klar, hab das Bild sofort vor Augen, wie diese Streifen immer verschwinden, sozusagen unter deinem Auto. Ganz toll. Es ist eine ganze Geschichte erzählt in dieser wuchtigen Sprache. Das liest sich wie in einem Rausch.
Cool.
Hundesohn, Sonja M. Schulz, ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Was ist dein Satz?
Mein Satz ist, Schwimmen war kein Vergnügen. Wobei, irgendwie schon, aber auf eine Art, die mit Respekt zu tun hatte. Sie hätte vermutlich das Gefühl, das Wasser zu beleidigen, wenn sie nur so aus Spaß hineinspringen würde.
Ist das von Caroline Wahl?
Nein, das ist von Maxim Leo, den wir hier auch schon zu Gast hatten,
ja,
aus Wir werden jung sein. Da ging es ja, wenn ihr euch erinnert, an diese Geschichte, dass es so eine Art Wundermittel gibt, das einen um Jahre verjüngt. Und eine der Figuren, die dieses Wundermittel nehmen, ist eine Schwimmerin. Und deswegen geht es da auch sehr viel um Wasser. Aber ich habe das Gefühl, in der Literatur geht es momentan immer um Schwimmen und Wasser. Es gibt ganz viele Bücher, die sich darum drehen.
Ich weiß, ich bin gerade vorbeigelaufen hier an meinem Regal und habe als erstes gesehen Seemann vom Siebner.
Siehst du?
Seemann vom Siebner. Da geht es ja auch um Wasser.
Ja, es ist irgendwie, es fasziniert uns Menschen offenbar, dieses Medium.
Maxim Leo. Hey, schön.
Maxim Leo.
Der Maxim, einer von den wirklich tollen und wahnsinnig sympathischen Gästen, die wir bisher hatten in unserer Podcast-Reihe.
Absolut.
Toll. Auch der Maxim war einfach großer Spaß, mit dem zu schnacken.
Das stimmt, zu schnacken.
Zu schnacken, ne?
Genau.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins dabei, das kommt heute von einem, den wir vor allem auch als Liedermacher kennen.
Mhm.
Das ist Max Prosa.
Du
kennst ihn nicht. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Liedermacher, der aber auch Gedichte immer schon geschrieben hat. Manchmal wird aus einem Gedicht auch ein Song.
Aha.
Und ich habe so eins witzigerweise jetzt ausgesucht. Das hatte er mal gepostet vor einiger Zeit. Und
der
daraus,
ist ja noch jung. Okay, 35.
Ja, 35.
Ja.
Und daraus ist entstanden ein Song für den Film 15 Jahre, der vor kurzem im Kino war.
Ja.
Da spielt Hannah Herzsprung.
Genau.
Die Frau, die aus dem Gefängnis zurückkehrt. Sie saß unschuldig im Gefängnis und nach 15 Jahren kommt sie eben raus. Ganz toller Film. Und da gibt es einen wunderschönen Song. Und der hat auch diese Zeilen, ja, dieses kurzen Gedichts. Also wie er es gepostet hat, auch drin. Also es ist schon sehr poetisch, das ist auch große Liebeslyrik und auch sehr philosophisch. Und diese Zeilen lauten, solange du lebst, verschwende dich an ein Gefühl, an ein Gesicht, ans fremde Herz, das Feuer fängt. Verschwende dich an den Moment. Und ich liebe diese Zeilen. Alleine darauf zu kommen, verschwende dich. Alleine diese Zeile finde ich ist Gold wert. Verschwende dich an ein Gefühl, an ein Gesicht. Und dazu gibt es auch gesungene Zeilen. Lohnt sich reinzuhören. Ich finde den Song wunderschön. Das ist also von Max Prosa.
Ich bin gerade deswegen so abgelenkt, wie du vielleicht merkst.
Nein.
weil ich gleichzeitig natürlich wieder auf seine Seite gegangen bin, ich kenne ihn nicht, Max Prosa. Und der hat was ganz Tolles. Und zwar hat er ein Gedicht-Abo.
Ach, was du dich erzählst.
Ja.
Ach, wollte ich dir das nicht gleich auch erzählen?
Ach so, erzähl doch mal.
Nein, erzähle, was du rausgefunden hast, während ich ein Gedicht rezitiert habe.
Entschuldigung.
Ist doch alles schön. Ist doch alles super.
Er hat, also ich finde das eine tolle Idee, und zwar, dass man dann 12 Monate lang 12 Briefe von ihm bekommt und da stehen dann Gedichte, Lieder und Gedanken drin.
Ja.
Und das Abo für 25 kann ab Oktober 24 bestellt werden. Ist was für eine nette Idee.
Ja, auch weil unsere Regale ja immer leerer werden und alles so digital wird und der Briefkasten vor allem auch so viel leerer ist als früher.
Ja, da stehen nur noch traurige Sachen drin.
Und gerade deshalb,
Berechnungen.
Und das ist genau der Grund. Und deshalb liebt Max
Schön.
Es auch, dort auch etwas Analoges zu verschicken, was man in der Hand hat. Schöner Briefumschlag. Oft ist es ja auch eine kleine gestaltete Seite. Und da kriegt man einmal im Monat ein Gedicht. Er hat angefangen mal mit, ich glaube, 20. So im kleinen Kreis hat er das mal so vorgeschlagen. Und haben sie mit 20 angefangen. Und mittlerweile sind es so an die 800, die das abonniert haben.
Toll. Auch ein schönes Geschenk eigentlich, oder?
Ganz schönes Geschenk.
Also wir verlinken es auf jeden Fall auf liesunddas.com. Schaut euch das mal an. Er hat auch ein paar Beispiele auf seiner Seite abfotografiert, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie so eine Post dann aussieht. Aber das ist eine ganz tolle Idee, finde ich. Finde ich richtig grandios.
Eine super Idee. Ein anderes Gedicht zum Beispiel ist auch, ich trage es Ihnen das vor, weil das Wort Buch drin vorkommt, weil es hier so gut hinpasst. Nimm mein Herz in deine Hände, lass es wachsen und gedeihen. Es ist ein Buch, hat viele Bände, manche flüstern, manche schreien und der Kopf ist ein Ballon voll heißer Luft und fliegt davon. Das ist auch ganz schön. Und ein ganz kurzes noch, das hat er auch neulich mal gepostet. Hier oben auf dem Seil zählt nur das Gleichgewicht. Sei ruhig mein Gegenteil. So fallen wir beide nicht.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf seine Musik. Das muss ich mir gleich mal anhören. Toll. Vielen, vielen Dank.
Max Prosa, der übrigens auch ganz vor kurzem ein ganzes Buch rausgebracht hat mit Gedichten aus all diesen Jahren, die er verschickt hat. Und die gibt es jetzt aus den Jahren 2015 bis 2023 in einem Buch, das heißt, als wir ein Sternbild waren.
Ach schön.
Gedichte und Briefe aus 2015 bis 2023. Manchmal war es nämlich auch ein Brief und kein Gedicht. Und er hat die alle drin gesammelt, auch in der Art und Weise, wie sie dann als Brief dort geschickt wurden. Und das Lustige war, er hatte die selber gar nicht mehr. Und es gibt aber eine, die erwähnt er auch gleich vorne im Buch, die war von Anfang an dabei. Und von der hat er seine ganzen Briefe von früher. Er selber hatte die gar nicht mehr, die er verschickt hat. Witzig, ne?
Super.
Man würde denken,
man
behält
es doch. Was du gelesen hast, verschwende dich oder so?
Das war verschwende dich. Ich bin gar nicht sicher, ob das einen Titel hat. Denn ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldige, Max. Auf jeden Fall, solange du lebst, verschwende dich.
Sehr schön. Danke. Coole Entdeckung.
Max Prosa.
Wir haben ja mittlerweile schon fast eine Stamm-Community-Leserin, die uns Tipps schickt. Und zwar ist das Sabine. Das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte, wenn ich richtig mitgezählt habe. Der Explikator ist auch schon bei 3.
Ich wollte gerade sagen.
Also insofern, es wird. Vielen Dank dafür. Aber ihr dürft uns gerne alle natürlich eure Buchtipps schicken an liesunddas@gmail.com. Schriftlich oder als Audio. Wir freuen uns über beides. Und diesmal hat Sabine uns empfohlen, Julian Barnes, Die einzige Geschichte.
Ja, okay.
Ich lese mal vor, was sie geschrieben hat. Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden? Diese Frage muss sich der junge Protagonist Paul stellen, als er sich in eine 20 Jahre ältere verheiratete Frau verliebt. Er ist sich ganz sicher, mit Susan die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Aus purer Glückseligkeit entwickeln sich mit zunehmendem Alter aber auch Leid und Verzweiflung. Dass Liebe auch Anforderungen stellt und mit falschen Erwartungen und Verletzungen in einem so großen Ausmaß umgehen muss, hätte Paul nicht für möglich gehalten. Sie schreibt dann dazu, der Roman ist voller schöner und kluger Sätze, sehr bewegend und mitfühlend, ohne kitschig zu sein und hat mich sehr berührt. Eine absolute Leseempfehlung. Kennst du den? Hast du es gelesen?
Ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe etwas anderes von Julian Barnes gelesen. Das hat mir super gefallen.
Ich auch, aber
ist
ich aber weiß
ein bisschen
nicht,
länger ich her. Nicht mehr. Ich auch nicht. Und einen zweiten hatte ich mal angefangen. Den fand ich dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu langweilig und habe ihn weggelegt. Aber den habe ich gelesen, habe mehrfach davor gestanden und mich gefragt, okay, kaufe ich das Buch jetzt oder finde ich es in der Bibliothek und lese es, aber kam noch nicht dazu.
Okay, aber vielen Dank für diese Leseempfehlung. Und du hast dich auch wieder reingeschummelt mit einer Graphic Novel, habe ich gesehen bei unserem Skript.
Eine Graphic Novel vor einiger Zeit hat mich auch wirklich begeistert und auch große Freude gemacht. Und es ist die Novel Cash, heißt die einfach.
Cash,
und es geht um Johnny
Geld?
Cash.
Ach so.
Cash, Johnny Cash. Und der große Country-Sänger und Musiker, Reinhard Kleist, einer der größten, tollsten Comiczeichner hier in Deutschland und auch Comic-Autoren, muss man sagen. Er ist ja nicht nur Zeichner, er ist auch der Geschichtenerzähler, der auch schon zu Nick Cave eine gemacht hat, die international sehr, sehr bekannt ist. Er hat zuletzt David Bowie gemacht und bald kommt ja auch Teil 2, David Bowie in Berlin. Und diese Cash-Novel, die wirklich viel Lob bekommen hatte, vor vielen Jahren schon, 2006, wurde vor kurzem nochmal neu rausgebracht. Und zwar leicht koloriert, die war früher nur schwarz-weiß, jetzt gibt es noch ein, zwei Farben dazu. Das Ganze mit weiteren tollen Porträts nochmal hinten dran, so ein bisschen Bonusmaterial zum 20. Todestag von Johnny Cash, der vor einiger Zeit, ist ein paar Monate her war. Johnny Cash, I See a Darkness heißt diese Graphic Novel und sie wird erzählt aus der Sicht von Glenn Shirley. Und Glenn Shirley war ein Jugendstraftäter in den 50er, 60er Jahren, der für alle möglichen kleinen Verbrechen im Gefängnis saß, in Folsom Prison, wegen bewaffnetem Diebstahl. So, und der schrieb damals im Gefängnis einen Song. Und es ist ja das Gefängnis, in dem Johnny Cash diesen legendären Auftritt im Folsom Prison hatte. Mhm. Und der hat dann, wie auch immer er es geschafft hat, im Gefängnis dieses Lied aufgenommen und hat am Vorabend dieses Konzerts, er wusste ja, Cash muss ja schon in der Stadt sein, irgendwo im Motel, hat er dem befreundeten Gefängnispfarrer die Kassette in die Hand gedrückt und hat gesagt, können Sie die Johnny Cash geben? Und in der Nacht, bevor dann Johnny Cash die Aufnahme in Folsom Prison machte, und zum Motel ging, wurde ihm dieses Lied, Greystone Chapel hieß es, auf Kassette oder auf einem Tonband überreicht. Und der Pfarrer sagte ihm, es habe ein Insasse geschrieben über die Kapelle dort in diesem Gefängnis. Und Johnny Cash erzählt dann in dieser Graphic Novel, ich habe es mir dann angehört und ich muss das morgen beim Konzert spielen. Und deshalb blieb ich wach und lernte es. Und am nächsten Tag hat der Priester dann diesen Glenn Shirley in die erste Reihe gesetzt. Und Johnny Cash sagte dann an der einen Stelle, dieses Lied wurde geschrieben von Glenn Shirley. Er hat es dann auf jeden Fall gesungen und das war ein ganz toller Moment. Und dann gibt es ein ganz legendäres Foto, was auch gezeichnet ist in dieser Graphic Novel, wo Johnny Cash von der Bühne runter ihm in der ersten Reihe so die Hand gibt. Und Glenn Shirley gibt die Hand zurück, aber er guckt ihn nicht an, sondern er guckt so nach unten, weil er sich in dem Augenblick nicht würdig empfindet. Und ich finde, das ist so eine coole Geschichte. Und dieser Glenn Shirley wurde dann sogar aus dem Gefängnis heraus bekannt und hat da Musik gemacht und hat dann irgendwo auch Dinge aufnehmen dürfen und hat sogar später Auftritte gehabt bei Johnny Cash Konzerten. Ja, dann cool. Kam Glenn Shirley dazu. Und aus seiner Sicht wird das hier ganz viel erzählt, diese Geschichte. Und ich finde das auch ein wunderbarer Kniff. Es ist einfach ganz cleveres, tolles Storytelling, was nicht so platt und ersichtlich ist. Erstmal denkst du, okay, aus wessen Sicht ist das? Wer erzählt denn da? Wer spricht denn da überhaupt zu mir? Ja, und der hat Platten aufgenommen im Gefängnis und hat später damit Johnny Cash erzählt. Und das ist so ein Hardcover mit auch so einer farbigen Bildergalerie, so eine zusätzliche Farbe noch, neues Design. Ich finde, es ist ganz, ganz, ganz schönes Buch und es bringt total Spaß.
Schön.
Und von daher, ich weiß ja noch, Johnny Cash, als er dann aufgenommen hat, sagt er dann zu den Insassen, diese Show wird für ein Album aufgezeichnet, das bei Columbia rauskommen soll. Ich will also kein Hölle oder Scheiße oder Ähnliches hören. So hat er halt mit denen gesprochen. Zwei Wochen später wurde ein Wärter umgebracht in diesem Gefängnis.
Okay.
Nein, Quatsch, so war es gar nicht. Nein. Zwei Wochen vorher war ein Wärter umgebracht worden und jemand aus seiner Crew wies ihn darauf hin und sagte nur, Johnny, wir spielen hier vor einer Horde Raubtiere.
Mhm.
Ja, so fing das alles an. Also, die Geschichte von Johnny Cash auf wunderschöne Art und Weise erzählt, lohnt sich total. Cash, I See a Darkness.
Wunderbar. Christian, jetzt habe ich wieder ein Rezensionsrätsel für dich.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe da total Spaß dran. Obwohl ich immer denke, ich kenne die Bücher nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich kenne nicht genug Bücher.
Ja, aber deswegen habe ich natürlich auch, also ich habe leider wieder einen Klassiker für dich rausgesucht.
Ja, Klassiker, okay.
Es ist ja auch, es geht gar nicht darum, ob man es erkennt. Ich finde nur teilweise lustig, was die Leute so schreiben. Ja. Also, Nummer 1. Das Werk ist sehr formenreich gestaltet und benutzt eine einzigartige Sprache blendender Schönheit. Es handelt sich um keine trockene Schullektüre. Vielmehr steckt das Buch voller Leben und Leidenschaften. Nummer 2. Die Schrift ist ein bisschen klein.
Ich weiß es jetzt schon.
Du weißt es jetzt schon. Nummer 3. Klar, ein Literaturklassiker, den jeder zumindest einmal gelesen haben sollte. Und Nummer 4, und da weißt du es dann ganz sicher, ich habe das Buch bestellt, weil es Bestandteil des Schulstoffs meines Sohnes ist. Beide Teile sind in diesem Buch.
Shades of Grey. Das mit Leidenschaft. Du hattest da von Leidenschaft auch gesprochen.
Hast du das letztes Mal auch schon gesagt,
ja,
Romeo und Julia? Du sagst jetzt immer Shades of Grey.
Das ist
der neue Running Gag.
Faust?
Jawohl.
Aber nur wegen Teil 1 und Teil 2. Ansonsten
waren
da keine weiteren Hinweise.
Das war das Rezensionsrätsel. Die Schrift ist ein bisschen klein.
Ja, das Reklam-Exemplar.
Also natürlich ist Reklam.
Also deswegen.
Reklam kann man wirklich nur als junger Mensch lesen. Ja? Also ich schaffe das nicht mehr. Das ist wirklich zu klein. Ich bin ja schon happy mit meinen E-Readern, weil ich da die Schrift so groß machen kann. Das ist das Schlimme.
Ach ja, stimmt. Ja. Faust 1 und 2.
Mhm. Ich war gerade ja in Weimar, wie du weißt, und deswegen bin ich noch ein bisschen auf dem Goethe-Trip natürlich. Also ein sehr guter Freund, der Hartmut, wohnt da in der Nähe und deswegen hatten wir ihn besucht und haben natürlich Goethes Gartenhaus angeguckt und so und dachte mir, Mensch, da in diesem Gartenhaus sitzen und schreiben, der hatte schon kein schlechtes Leben, der Mann.
Ja. Also ein toller Anlass, dann auch nochmal wieder in Faust reinzugucken einfach.
Ja.
Ne, Weimar und
also
Faust.
Ich habe es sehr gut in Erinnerung. Wir haben ein halbes Jahr lang in der Schule nur Faust gemacht. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Deutschlehrerin, Frau Wickershaus-Müller, mit der ich aber seither nie wieder Kontakt hatte. Und ich nehme mir immer vor, ihren Brief zu schreiben, weil die mich auch sehr beeinflusst hat. Und ich denke oft an sie.
Ja, die Ute und ich, wir duzen uns auch schon einige Zeit jetzt.
Du hast es geschafft, deine Lehrerin zu duzen?
Nein, ich meinte deine Lehrerin.
Die hieß Ursula.
Ah, die hieß Ute Ursula.
Ute Ursula.
Der Anfangsbuchstabe stimmt es schon mal. Ach, wie toll. Ja, Lehrer sind so wichtig und sind so toll, weil sie einen dann wirklich manchmal doch für ein Leben prägen. Es ist nicht immer so und bei den meisten vielleicht auch nicht. Aber einige, die das Vergnügen hatten, sind natürlich gut dran. Toll.
Ich kenne über zwei Ecken eine Deutschlehrerin fürs Gymnasium und habe mir überlegt, weil die auch eine totale Leseratte ist, ob wir die mal einladen sollten, weil ich habe mit ihr darüber gesprochen, welche Bücher in der Schule gelesen werden, also wer die Lektüre aussucht. Und ich dachte, da wäre total viel vorgegeben und das ist überhaupt nicht so. Also das ist wirklich zu sehr großen Teilen Entscheidung der Lehrer. Und insofern, vielleicht sollten wir da mal mit jemandem reden. Aber gut, das nur so viel. Wir wollten uns eigentlich schon, ach Gott, das ist schon wieder so lang.
Ja. Naja, schön. Aber
es gibt
Leute,
immer so viel zu erzählen.
Ja, und das wird auch in 2 Wochen nicht anders sein.
Genau, ich freue mich schon drauf und bin gespannt jetzt erstmal auf mein Graham Norton-Erlebnis am Pool.
Und kommt in unsere Steady-Community.
Ja.
Denn wir freuen uns über jeden, der uns auch ein bisschen unterstützt, sodass wir weitermachen können. Ne?
Also dann kriegt ihr die Folgen immer einen Tag früher und habt das gute Gefühl, was Gutes zu tun für uns, damit wir weitermachen können. Ja, und ihr kriegt natürlich noch die Nachlese. Die kommt jetzt. Von allen anderen verabschieden wir uns schon mal. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.